Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Hey, mal ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Suchst du nach einem zuverlässigen und etablierten Payment-Anbieter in Deutschland? Weil dann möchte ich dir unseren Partner Molly vorstellen. Molly ist eines der führenden Fintechs in Europa, gegründet vom erfolgreichen Tech-Unternehmer Adrian Mohl. Und Molly vereinfacht die Zahlungen in deinem Online-Handel immens und reduziert so ganz nebenbei sogar Bürokratie und Papierkram. Und mit der Unterstützung von lokalen Zahlungsmethoden kannst du deine Conversion Rates und Umsätze noch weiter steigern. Über 200.000 Firmen nutzen Molly bereits. Und darunter sind auch große Namen wie Koro, Sushi Bikes oder Reishunger. Also, wenn du dir Molly auch mal anschauen willst, habe ich jetzt einen Link für dich. www.molly.com/digital. Und Molly schreibt sich M-O-L-L-I-E. www.molly.com/digital. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Werbung Ende. Digital Kompakt. Mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's.
Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich wieder meine beiden HR-Granden schlechthin an der Seite, und zwar den lieben Florian Klages und den guten Kalman Jöri. Kalman ist Teamlead Talent Acquisition bei Personio, das kann ich mittlerweile nachts um 5 sagen, und der liebe Florian hat eine feine Boutique-Beratung namens Talk Partners gegründet, wo er in Sachen HR berät, und wir kommen ja immer zusammen und reden fleißig über HR. Und dann kam der Florian auf mich zu und hat gesagt, ey Joel, das geht so nicht weiter, die Theorie ist jetzt zu großen Teilen abgefrühstückt, wir müssen noch vor allem mal mehr in die Praxis. Da habe ich gedacht, jo, hat er recht, Kalman war auch gleich begeistert, und dann haben wir Folgendes gemacht, haben die liebe Amy angerufen. Nee, eigentlich habe ich sie angeschrieben und angerufen. Amy ist nämlich die Gründerin eines großartigen Startups, war ja bei mir auch schon im Podcast, Amy Sarah Carstensen, nämlich von Artnight. Und ich habe Amy gefragt, ob sie nicht mal Lust hat, dass wir mal das ganze HR-Game an ihrer Company durchdeklinieren. Und da hat sie sofort Juhu geschrien, und weil sie nicht schnell genug auf den Bäumen war, ist sie heute hier. Und ich freue mich total, dass wir heute mal einen Praxis-Deep Dive machen. Und in diesem Sinne, moin moin ihr drei.
Moin, ich freue mich drauf.
Hallo Florian.
Moin moin.
Moin.
Hallo Kalman, ihr dürft auch Hallo sagen.
Hallo, hallo.
We tried and we failed.
Ein bisschen früh noch, ne?
Ja, ist ja, ich habe auch gelernt, wenn man so viele Gäste in einem Podcast hat, dann ist wichtig, die HörerInnen am Anfang auf die Stimmen zu eichen, ja? Also der sonore Bass hier ist der Florian und der freche Kerl neben mir ist der liebe Kalman. Gut, aber fangen wir nochmal straight an. Amy, wie geht's dir denn in Sachen HR? Also wir nennen es immer the art of HR. Ist es für dich auch the art of oder ist es mehr the pain of?
Nee, es ist definitiv auch the art of, aber mit vielen painful learnings aus der Vergangenheit. Wenn man so einige Fehler macht, aber glücklicherweise daraus lernen, kann es dann wieder zu The Art of werden.
Wir können uns ja hier so gegenseitig das Zepter der Fragen einfach in die Hand reichen, ihr anderen beiden. Aber wir können ja mal so ganz basic beginnen. Welche Rolle nimmt denn HR so für dich ein? Also so aus Gründerinnensicht, was ist es irgendwie für dich, was sich damit verbindet? Welche Rolle spielt das bei dir? Und was sind vielleicht auch so die größten Prioritäten, die du da hast?
Also mein grundsätzliches Ziel ist es ja auch bei Artnight, ein nachhaltiges und erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und das geht nur mit einem High-Performance-Team. Und deswegen ist HR immer relevant, immer wichtig, denn ich kann kein Unternehmen aufbauen, außer vielleicht bin in einem speziellen Bereich unterwegs, wo ich keine Leute brauche. Und deswegen ist es immer zentral, immer wichtig. Und ich habe da in der Vergangenheit unterschiedlichste Dinge ausprobiert, unterschiedlichste Erfahrungen gemacht und vieles gelernt. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen. Was man macht, was man vielleicht aber auch nicht macht.
Was ist denn eigentlich so deine Company-Größe und was für Leute suchst du denn so? Weil vielleicht nimmst du uns auch mal mit an die Hand, was du eigentlich für eine Firma baust. Wer jetzt irgendwie den One-on-One-Podcast mit dir noch nicht gehört hat, was ist Artnight? Was für Leute habt ihr? Wie viele?
Genau, also Artnight ist eine Create-It-Yourself-Plattform. Wir machen ganz stumpf gesagt Malkurse in Bars, Restaurants und Cafés. Wir veranstalten zwischen 1.000 und 2.000 Events im Monat. Also haben da relativ viele Menschen jeden Monat, die malen mit uns. Machen das primär für Erwachsene, aber seit letzten Herbst auch für Kinder. Das heißt, bei einer Artnight kann man einfach sich mal wieder mit seiner Kreativität verbinden, wird angeleitet von lokalen Künstlern und nimmt am Ende eines schönen Abends oder Nachmittags sein eigenes Kunstwerk mit nach Hause. Also das vielleicht kurz zur Artnight. Wir haben das Unternehmen Ende 2016 gegründet, sind also 7,5 Jahre alt, und wir haben gebootstrapped gestartet. Bedeutet, wir haben wirklich ein paar tausend Euro investiert, das Unternehmen erstmal profitabel wachsen lassen. Dann sind wir so einen richtigen Hyper-Growth-Mode reingegangen, wie das so damals auch war in der Startup-Szene, und sind auch vom Unternehmen her auf über 100 Mitarbeiter gewachsen. Dann kam Corona, das war für uns so ein richtiger Schlag in die Magengrube, würde ich mal sagen. Und ich habe mich dann damals dafür entschieden, strategisch wieder einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Und zwar wegzugehen vom Hypergrowth, wieder hinzugehen zum nachhaltigen, profitablen Wachstum. Und heute, um das mal in Kontext zu setzen, sind wir noch 25 Mitarbeiterinnen bei mir im Team. Wir arbeiten aber mit über 300 KünstlerInnen zusammen. Die Zahl hat sich, die verändert sich immer mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber was so eines der krassesten Veränderungen war eigentlich die letzten Jahre, war, dass wir eben von einem Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern, Hypergrowth, das Ganze wieder ein Stück weit zurückskaliert haben auf ein relativ kleines, kompaktes Team von 25 Personen.
Und mich beschäftigt ja als Unternehmer dann immer die Frage, gerade wenn du bootstrappst am Anfang, wie hast du die richtigen Leute gefunden und die auch incentiviert? Weil der Kack ist ja, wenn man so dem Florian Heinemann immer lauscht, dann weiß man ja, okay, alle Zeichen müssen auf Sturm stehen. Du brauchst eigentlich überall das Beste, die beste Software, die besten Leute, das beste Geschäftsmodell etc. 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 So, und das Blöde bei den besten Leuten ist nur, die kosten A, ziemlich viel Geld und B, brauchen die in der Regel eine ziemlich geile Vision. Also es sollte in der Regel schon ein bisschen was da sein und dass sie verstehen, wo es hingeht, so dieses Momentum. So, und gerade wenn man bootstrappt, hat man ja eigentlich nichts von beidem. Also weder viel Cash, noch kann man schon zeigen, was man da eigentlich macht. Wie hast du das denn gelöst?
Ich glaube, das ist heute wirklich eine andere Situation als noch vor 7,5 Jahren. Also vor 7,5 Jahren, da war auch so die Startup-Szene, ich sag mal, am Aufblühen und am präsenter werden und aktiv werden. Und da war es viel leichter, damals noch sehr, sehr gute Talente zu finden, zu sagen, wisst ihr was, wir zahlen uns alle hier ein Gehalt von 2,5 brutto. Habe ich auch sehr viele Jahre irgendwie gemacht. Und kriegst ein gutes Share-Package. Heute findet man, glaube ich, selbst wenn man Bootstrap ein Unternehmen aufbaut, wirklich sehr gute Talente, nicht mehr für 2,5 brutto im Monat, sondern da muss man deutlich mehr irgendwie auf den Tisch legen. Das heißt, der Markt hat sich meines Erachtens da sehr stark verändert. Die Einstellung auch, was Startups und Co. betrifft, auch. Und deswegen würde ich da so einen kleinen Unterschied machen. Wie haben wir es damals gemacht? Ich bin wirklich in meinem Netzwerk hausieren gegangen mit der Vision, die wir haben, mit den Wins, die wir damals schon irgendwie erreicht hatten, mit dem, was wir noch vorhatten, und habe einfach mit unfassbar vielen Leuten immer gesprochen, genetzwerkt, und darüber haben wir dann sehr gute Leute auch fürs Team gefunden. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch unser Team damals am Anfang gestafft, ne, mit Praktis, die irgendwie Pflichtpraktika gemacht haben, die man nicht wirklich bezahlen musste, oder auch Werkstudenten. Und auch das würde heute, glaube ich, anders funktionieren, weil zum Beispiel, ich suche jetzt selber schon Praktikant oder eine Praktikantin seit einem halben Jahr. Ich finde kaum mehr jemand, und selbst mit gutem Gehalt. Das heißt, auch da hat sich der Markt, glaube ich, einfach gewandelt, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht.
Kallmann sucht, glaube ich, noch eine kreative Beschäftigung. Vielleicht könnt ihr das ja verbinden.
Ja. Magst du ein Praktikum bei mir machen?
Ja, aber vielleicht freuen. Als nebenberuflich, da muss ich hier Teilselbstständigkeit anmelden, ne? ich habe tatsächlich, witziger Fun Fact, ich habe ja 2019 bei Personio angefangen, und noch bevor ich angefangen habe, wurde ich ja netterweise schon zu unserem Team, was war das, so ein Team-Event eingeladen, und guess what it was,
es war eine Art-Night.
Ja, es war eine Art-Night, ich habe auch immer Fotos davon, kann man vielleicht einspielen, ich weiß nicht, ob das hier video-recorded wird, aber es gibt noch Beweisfotos davon.
Hat Spaß gemacht?
Ja, ich habe aber festgestellt, ich bin nicht besonders talentiert, also weiß ich auch nicht, ob ich
als Praktikant... Musst du einfach dranbleiben und einfach noch mehr probieren.
Noch mehr Art-Night machen. Müssen wir vielleicht mal wieder machen. Wir haben ja länger keine Art-Night hier mehr gebucht. Also vielleicht eine Idee für später. Ich fand das tatsächlich super spannend, was du gerade ein bisschen erzählt hast. Und ich hätte tatsächlich eine kurze Frage auch dazu, weil wir natürlich, glaube ich, alle, und das spreche ich auch für dich, Florian, durch die Corona-Krise natürlich durchgehen mussten. Und ja, auch bei uns, bei Personio, damals waren wir auch noch eine vergleichsweise kleine Firma, hat natürlich auch ordentlich einen Sturm verursacht, ja, würde ich sagen. In unserem Fall war es ein bisschen positiver, weil wir halt natürlich eine digitale Personallösung anbieten, die in so einem Fall sich als sehr hilfreich herausstellt. Mich würde aber total interessieren, gerade weil ihr dann runterskalieren musstet, wie hat sich quasi die Priorität in eurer HR-Abteilung damals geändert, weil wir ja absolut von einem Hoch in eine totale Krise damals gerutscht sind.
Also ich muss dazu noch mal ein bisschen ausholen, um besser zu erklären, wie die Organisation damals aufgestellt war. Also wie gerade gesagt, wir waren im totalen Hypergrowth-Modus. Wir sind innerhalb von einem halben Jahr, haben wir, glaube ich, 60 Leute eingestellt, sind irgendwie von einem Land in 5 Länder expandiert, haben nochmal 3 weitere Brands gelauncht. Also da war so richtig viel los, ne? Und wenn ich jetzt heute zurückblicke, und das sehe ich auch sehr kritisch bei anderen Unternehmen, ist dieses super schnelle Hiring, wenn irgendwie jeden Monat x Leute im Unternehmen neu anfangen. Und das bedeutet auch rückblickend für uns, dass die Organisation viel zu schnell gewachsen ist. Sprich, nicht jeder Mitarbeiter hatte klare Aufgaben und Ziele. Die Folge davon war, so einige wussten überhaupt nicht, welchen Purpose eigentlich ihr tägliches Tun hatte. Es wurde an super vielen Projekten gearbeitet, die de facto nichts mit dem Unternehmenswachstum irgendwie dann am Ende zu tun hatten. Und zunehmend kamen noch unzählige Meetings mit dazu, wo alles abgestimmt werden musste, wo Politik immer mehr an Relevanz gewonnen hat, anstatt klare Ergebnisse zu erzielen. Das war das eine. Das andere war, wenn man so schnell so krass hiert, ist auch das, was ich beobachtet habe bei vielen Unternehmen und auch bei uns, du hast viel zu viel Management und viel zu wenig Execution. Das heißt, wir hatten unfassbar viele Personen im Mittelmanagement, weil es damals dann auch noch so war, dass, weißt du, jeder, der sich irgendwie weiterentwickeln wollte, hat irgendwie nach dem Studium angefangen, wollte nach einem Jahr Teamlead werden und nach dem Jahr irgendwie ein Head-Off. Und das sind wir dann eine Zeit lang irgendwie immer wieder mitgegangen, was dann dazu geführt hat, dass wir eine extrem große Base hatten an Mittelmanagement. Das hat dann wieder zu dysfunktionalen Teams geführt, super hohe Overhead-Kosten und zu wenig Output. Und so war damals die Situation. Das heißt, wir hatten sehr, sehr viele Leute, die haben auch alle Gas gegeben ohne Ende und sind wirklich jeden Tag gesprintet, nur einfach in ganz unterschiedliche Richtungen, weil wir das nicht richtig, ja, ich sag mal, gemanagt haben. Und auch hier stinkt der Fisch immer vom Kopf, bin ich immer der Meinung. Das heißt, auch ich muss das mir total ankreiden, dass ich das einfach nicht gut gemacht habe und keine klaren Ziele gesetzt habe, viel zu viel irgendwie auf Management gegangen bin, anstatt auf die Ergebnisse zu schauen. So, das war damals die Situation. Heute ist es ganz anders. Und damals war zum Beispiel auch unsere HR-Abteilung, wir hatten insgesamt 5 Leute, die haben wir auch nicht HR genannt, sondern es war so ein klassisches People- und Culture-Team. Ne? Und auch die haben sehr, sehr viel gemacht, sehr viele Dinge eingeführt, wo ich jetzt heute vielleicht sagen würde, braucht es das eigentlich wirklich? Und ist das wirklich was für alle Mitarbeitenden wichtig ist, was denen irgendwie einen besseren Arbeitsplatz verschafft, sie in ihrem Personal Development irgendwie wirklich stärkt? Oder war es einfach nur wieder, wir kreieren als HR-Abteilung Projekte, weil man macht das ja so, aber so einen richtigen Mehrwert hat das nicht. Das hört sich jetzt sehr hart an, ne? Aber
das finde ich super spannend. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele bringen? Das würde mich wirklich interessieren.
Ja, zum Beispiel auch so Themen wie oft macht man so eine Culture-Umfrage im Unternehmen? Muss ich das irgendwie monatlich machen? Mache ich das alle 3 Monate? Wie oft mache ich ein 360-Grad-Feedback? Wie komplex mache ich das auch? Und wie schule ich eigentlich auch meine Leute, richtig Feedback zu geben? Und man kann das in der Theorie alles irgendwie aufbauschen und fein machen. In der Realität sieht es oft so aus, die Leute haben gar keinen Bock, alle 3 Monate sich mit Feedback zu beschäftigen. Hilft auch nicht wirklich, weil du brauchst auch ein bisschen Zeit, das Feedback dir irgendwie anzunehmen und dich wirklich um dein Development zu kümmern. Heute machen wir einmal im Jahr wirklich so ganz klassisch Feedbackgespräche mit 360-Grad-Feedback und Co. Und dann gibt's nach einem halben Jahr mal einen kurzen Check-in, aber nicht in dieser Intensität. Das zweite ist, mit den Leuten muss viel mehr gesprochen werden. Das heißt, meines Erachtens kann man natürlich Surveys aufsetzen und das mag in großen Unternehmen auch sinnvoll sein, aber selbst mit 100 Leuten macht das keinen Sinn, dass man irgendwie jeden Monat so eine Culture-Abfrage macht und fragt, wie geht's dir? Macht's dir gerade Spaß oder nicht? Und ich würde es viel hilfreicher finden, wenn HR-Abteilungen oder People- und Culture-Abteilungen wirklich sich die Woche mal 10 Stunden Zeit nehmen oder lass es nur ein 8-Stunden-Tag sein und wirklich in die Gespräche gehen mit den Leuten und wirklich sich mal mit den austauschen und fragen so, wie geht's dir? Was beschäftigt dich gerade? Wo stehst du jetzt im Moment? Wie kann ich dich noch weiter unterstützen? Gibt's Themen bezüglich deiner Ziele, bezüglich Führungskraft und das eben auf allen Leveln und da wirklich mal ins Gespräch zu gehen? Und da war bei uns damals zumindest so, wurde viel zu wenig gesprochen, viel zu sehr versucht, alles zu digitalisieren und zu overengineeren.
Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Bist du auf der Suche nach einem Profi, der für dich komplexe Geodaten sinnvoll integriert und sie auf interaktiven Karten visualisiert? Dann möchte ich dir unseren Partner Nucubator vorstellen. Das Ziel vom Nucubator-Team ist es, dich bei der Prozessdigitalisierung zu unterstützen und aus den ganzen täglich anfallenden Geodaten einen echten, nutzerfreundlichen Mehrwert zu schaffen. Dabei geht Nucubator ganz besonders auf deine Anforderungen ein, um die Software zu bauen, die deine USPs digital widerspiegelt und den NutzerInnen der Software den größtmöglichen Nutzen liefert. Und um das für möglichst viele Betriebssysteme, Geräte und Anwendungsfälle umzusetzen, setzt das Nucubator-Team auf etablierte Webtechnologien, mit denen sie schnelle und effiziente Anwendungen für Desktop und mobile Geräte entwickeln. Geodatenvisualisierung ist für Unternehmen in vielen verschiedenen Branchen relevant, zum Beispiel auch in den Bereichen Tourismus, Logistik und im Außendienst. So wurde zum Beispiel bereits ein digitales Smart Farming Tool für die Agrarwirtschaft gebaut, mit dem Satellitenbilder, Wetterdaten und Standortdaten interaktiv verarbeitet werden. Nucubator baut dabei nicht nur Kartenlösungen, sondern entwickelt für dich maßgeschneiderte Webanwendungen und Apps. Wenn du also einen Partner suchst, der deinen bestehenden USP ins digitale Zeitalter hebt, dann schau doch einfach bei Newcubator vorbei. Ich habe dir unter digitalkompakt.de/Newcubator, schreibt sich mit C, eine Weiterleitung eingerichtet. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Werbung Ende.
Das finde ich super spannend, weil wir tatsächlich nicht so extrem, aber eine ähnliche Entwicklung hatten. Ich kann mich erinnern, als ich hier gestartet bin, in den ersten Jahren hatten wir auch 2 Performance Cycles pro Jahr, die aber wirklich, ich sag mal, fully fetched waren. Das heißt also mit 360 Grad Feedback. Und ich glaube, man musste damals 5 bis 6 Leute anfragen. Und wenn jede Person 5 bis 6 Leute anfragt, die ein geschriebenes Feedback ausfüllen muss, und das nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch. Und das war tatsächlich einer der Hauptkritikpunkte auch vom Mittelmanagement damals und von den Führungskräften an sich. Die waren raus für 2 Monate, 2-mal im Jahr. Und was sich natürlich bei uns vor allem im Talent Acquisition dann bemerkbar gemacht hat, weil man die einfach nicht mehr für Interviews buchen konnte. Das war nur eine Perspektive, aber finde ich sehr, sehr spannend. Und das andere Thema, was du da angebracht hast, diese Culture Check-ins, und bei uns hießen die früher Pulse Service, so heißen immer noch Pulse Service. Was ich halt interessant finde daran ist, du kannst es auch zu gut meinen, weil wenn du die Leute einmal im Monat fragst, wie geht's euch denn, wird sich halt bis zum nächsten Monat und bis zur nächsten Umfrage auch nicht viel verändern. Und ich glaube, dann kommt man genau in die gegenteilige Richtung. Man fragt, die Personen sagen, ja, XY gefällt mir nicht. Meistens ist es das Gehaltsthema, ne? Aber innerhalb des nächsten Monats wird sich auch nichts ändern. Ja, deswegen ist ja die Frage, ist es so gesund, das so regelmäßig zu machen? Wahrscheinlich eher nicht, weil man dann überhaupt gar keine Zeit hat, wirklich Änderungen sichtbar zu machen und zu implementieren, die positiv sind.
Richtig. Das ist halt auch eine Erwartungshaltung, mit der zum einen das Unternehmen umgehen muss, als auch die Führungskräfte und die Mitarbeitenden an sich. Denn wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, selbst so eine Entwicklung, wenn das irgendwie vereinbart wird, hey, ich möchte mich irgendwie zum Teamlead entwickeln, und du hast dann nach 3 Monaten wieder den nächsten Performance Review oder nach dem nächsten halben Jahr. Also du wirst nicht von irgendwie Berufsanfänger innerhalb von 3 Monaten oder einem halben Jahr dann Richtung Teamlead dich entwickelt haben. Und meines Erachtens wird da ein totaler Stress erzeugt, also weil dann immer so eine Erwartungshaltung da ist, nächster Performance Review, das bedeutet, der Titel muss sich ändern, das Gehalt muss sich ändern, und da sollten wir uns einfach mal ein bisschen mehr Zeit wieder nehmen und das Ganze auch wirklich natürlich wachsen lassen, den Menschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Und auf der anderen Seite ist es auch für ein Unternehmen total unrealistisch, alle 3 bis 6 Monate Gehälter anzupassen oder Titel zu ändern. Geht ja auch mit einer Organisationsveränderung einher.
Und sag mal, wie hast du dieses ganze Downscaling dann, sag ich mal, verkraftet, kulturell, emotional, operativ?
Das war hart. Also ich habe insgesamt 2 Massenentlassungen durchgeführt, und damals, ich hatte keine Ahnung, wie sowas funktioniert, hatte ich noch nie gemacht. Also entlassen musste ich schon mal, auch in meinen vorherigen Jobs. Das ist nie cool und das ist immer emotional herausfordernd. Nichtsdestotrotz, vor dieser Massenentlassung stand ich dann zum ersten Mal und habe dann in meinem Netzwerk so gefragt, also andere Unternehmer, auch VCs, HR-Leute, wie funktioniert sowas eigentlich? Und was ich damals mit Erschrecken festgestellt habe, keiner hatte wirklich so ein Blueprint, wie sowas ordentlich gemacht wird, sondern ich habe wirklich damals Feedback bekommen von einer Range von wegen, ja, machst du halt ein Zoom-Meeting, bereitest eine E-Mail vor in BCC, die Leute, die dann raus sind, und schickst halt dann die Kündigung während des Zoom-Meetings an alle raus, die halt dann jetzt keinen Job mehr haben. Die schmeißt du dann auch direkt aus diesem Zoom-Meeting wieder raus und dann geht's weiter. Das ist so eine Möglichkeit, wie das manche gemacht haben. Die anderen haben extrem viele Leute innerhalb der Organisation irgendwie involviert, das mit allen durchgesprochen, dass sich so eine Massenentlassung dann auch in die Länge gezogen hat, und sind dann wirklich ins Gespräch mit den einzelnen Leuten gegangen. Und ich habe insgesamt mit 10 verschiedenen Menschen gesprochen, die so eine Massenentlassung durchgeführt haben, und habe für mich dann wie so eine Art Blueprint erstellt, wie ich aufgrund meiner Erfahrung es als sinnvoll erachte, so eine Massenentlassung durchzuführen. Das habe ich alles dokumentiert und aufgeschrieben. Das ist jetzt so als so ein White Paper ist das, glaube ich, so ein bisschen in der Startup-Szene jetzt verschickt worden. Und das hat vom Prozess her ganz gut funktioniert. Was, glaube ich, da wichtig ist, auch an alle Investoren oder auch an jeder, der das irgendwie machen muss: man darf selber nicht unterschätzen, was das emotional mit einem macht. Also das zieht unfassbar viel Kraft. Man führt diese Gespräche, man ist emotional so ein bisschen abgebrüht, weil ich glaube, sonst wird man irgendwie, zumindest bei mir, wäre ich, glaube ich, irgendwie an Punkt auch echt emotional so völlig überfordert gewesen. Und dass man darauf achtet. Also, dass man sich dessen auch bewusst ist, was macht das selber mit einem emotional, irgendwie so 25 Kündigungsgespräche innerhalb von 3 Stunden zu führen und diesen Change irgendwie zu bringen. Was macht das mit dem Team, die da noch da sind? Und was macht das mit den Leuten, die gekündigt werden? Und da habe ich jetzt so wie so eine Art Blueprint für mich entwickelt, wie es ganz gut funktionieren kann, auch wenn es furchtbar ist.
Wie sieht der denn aus?
Aber wie hast du dir für deine emotionale Stabilität Hilfe gesucht? Also wie bist du da vorgegangen? Weil das ist ja dann nicht Blueprint-mäßig, sondern da musst du ja quasi den Amy Way identifizieren und auch etablieren, ne?
Genau, also ich arbeite seit Jahren immer wieder mit unterschiedlichen Coaches zusammen. Das war auch das Jahr, wo ich selber so eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht habe. Das hat mir sehr geholfen. Und was so den größten Tipp, den ich da oder für mich so verinnerlicht hatte, war, die Person Amy von meiner Rolle als CEO von einer Company zu trennen. Und als CEO ist es meine Aufgabe, das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Und dafür war dieser Schritt notwendig. Und bedeutet nicht, dass es mich als Amy persönlich nicht betroffen hat, weil natürlich da hinter jener Kündigung eine persönliche Geschichte steht, aber dass man sich dessen auch immer wieder bewusst wird. Also, dass man jetzt kein furchtbarer Mensch ist, wenn man jetzt so eine Massenentlassung durchführen muss, sondern dass es eben auch in meiner Rolle genau das ist, was jetzt notwendig ist, um das Unternehmen zum Erfolg zu führen.
Und sag mal, was hast du da für eine Blaupause entwickelt? Also, was ist der schonende, respektvolle, angenehme, noch halbwegs verarbeitbare Weg, um irgendwie 25 Menschen in 3 Stunden zu entlassen?
Also, insgesamt sind es 6 DIN A4 Seiten. Ich versuche es jetzt mal kurz aufs Wesentliche runterzubrechen. Also ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist, ist, dass man die Menschen wertschätzt, mit denen man zusammengearbeitet hat. Also auch hier wieder, ne, der Fisch stinkt vom Kopf. Hätte ich damals eine bessere Entscheidung getroffen und nicht so unfassbar viele Menschen eingestellt in so einer Hypergrowth-Phase, hätte es wahrscheinlich gar nicht dazu kommen müssen, dass ich dann diese Entscheidung hätte treffen müssen. Für mich ist es wichtig, jeden Menschen da auch wertzuschätzen. Ich halte überhaupt nichts davon, irgendwie Leute in einem Zoom-Meeting rauszukicken und zu sagen, bitteschön, hier hast du deine Kündigung per E-Mail, have fun. Sondern ich finde, das persönliche Gespräch ist wahnsinnig wichtig. Das muss keine Stunde gehen, dauert es in der Regel auch nicht. Ein klassisches Kündigungsgespräch dauert 3 bis 10 Minuten, wenn man es gut macht. Und das reicht dann auch aus. Aber sich die Zeit wirklich zu nehmen, sich persönlich mit den Menschen hinzusetzen, die Situation offen und transparent zu erklären, kein Bullshit zu erzählen, warum das jetzt so ist und dann eben auch zu unterstützen. Also persönliches Gespräch ist number one. 2. Thema habe ich gerade schon angedeutet, Transparenz. So, die Leute, die checken, wenn man irgendeine Bullshit erzählt. Und die Leute verstehen auch, dass wenn man eine Massenentlassung durchführen muss, dass das Unternehmen jetzt nicht in the best shape ever ist. Und das erzählen manche, weil sie dann denken, damit motivieren sie dann das Team, was noch da ist. Führt aber meistens dazu, dass man völlig unglaubwürdig wird. Das heißt wirklich Fakten auf den Tisch, Hosen runter und ehrlich sein. Das ist so der 2. Tipp. Der 3. Tipp ist, den Prozess auch gut vorzubereiten, mit idealerweise so wenig Menschen wie möglich, die involviert sind. Man darf nicht unterschätzen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, es war damals eine sehr krasse Top-Down-Entscheidung, weil ich den Sinn auch nicht darin gesehen habe, jetzt jeden Teamlead in diese Entscheidung zu involvieren und weil ich auch diese emotionale Belastung nicht an das Team weitergeben wollte, eine Entscheidung zu treffen, wer geht jetzt raus, wer bleibt und Co. Das heißt, sich ein gutes, kleines Team zusammenzustellen, den Prozess vorzubereiten und das Ganze dann in 1, maximal 2 Tagen zu exekuten. Das ist, glaube ich, so der 3. Punkt, der wichtig ist. Und der 4. Punkt ist die Nachbereitung. Allen Menschen, die bei uns das Unternehmen leider verlassen mussten, wirklich Support anbieten, also wirklich ernsthaft und ehrlich Support anbieten, dass sie schnellstmöglich wieder einen Job finden, sowas wie Arbeitszeugnisse idealerweise schon vorbereitet zu haben, das Netzwerk zu aktivieren, dass die Leute bald einen neuen Job auch finden und eben auch ins Gespräch zu gehen mit denen, die noch da sind, weil das darf man auch nicht unterschätzen, die Situation zu erklären. Und für die, die dann noch ihren Job auch behalten haben, ist es genauso ein Schock wie für die, die das Unternehmen verlassen mussten. Vielleicht mal so ganz kurz zusammengefasst.
Finde ich super spannende Punkte.
Ja, gut.
Ich würde vielleicht noch tatsächlich auch noch einen Praxispunkt nennen, den wir, als wir auch mal durch so eine Situation gehen mussten, auch angewandt haben. Und zwar haben wir eine Taskforce gebaut von spezifischen eher senioren Leuten aus dem Talent Acquisition und haben den Personen, die die Organisation leider verlassen mussten, da auch noch mal die Möglichkeit gegeben, eine Art Beratung zu bekommen, was ihre Lebensläufe und solche Themen anbelangt, weil natürlich einige Leute einfach auch länger nicht mehr in Interviewprozessen waren. Das haben tatsächlich auch Leute wahrgenommen. Wir haben das natürlich ganz freigestaltet. Jeder, der wollte, konnte sich anmelden, aber es war kein Muss. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut angekommen. Ich habe selbst 2 oder 3 Gespräche geführt in dem Rahmen und war natürlich, muss ich ehrlich gestehen, auch nicht ganz sicher, wie reagieren dann die Personen, weil die Informationen, ich glaube, 2 Tage vorher an die geteilt wurden. Ich muss sagen, das wurde einfach mit Dankbarkeit angenommen und fand ich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um da nochmal die Wertschätzung wirklich zu unterstreichen.
Aber voll krass, da kann ich mir vorstellen, durch was du da durchgegangen bist, wenn du irgendwie so einen richtigen Ablaufplan brauchtest. Und wie lange hat sich das so nachgezogen? Also wie lange zieht sich sowas in so eine Organisation und in so ein menschliches Herz hinein?
Das, was bei uns ein bisschen schwierig war, war, dass ich das in 2 Tranchen gemacht habe. Und das ist ein Fehler, den ich mir wirklich ankreide, weil ich mich damals nicht getraut habe, eine noch härtere Entscheidung zu treffen. Das heißt, bei der ersten Massenentlassung wusste ich eigentlich schon, also ich wollte es nicht wahrhaben und hättest du mich damals gefragt, hätte ich es wahrscheinlich ganz anders beantwortet. Aber so tief in mir drin wusste ich so, das war es jetzt noch nicht, sondern das ist so ein 2-stufiger Prozess. Und allen Unternehmen, mit denen ich heute spreche, denen ich irgendwie einen Rat geben kann, ist so, Hard Decision, Soft Life, Soft Decision, Hard Life. Und dass es viel wichtiger ist, das einmal zu machen, keine 2-mal, keine 3-mal, keine 4-mal, um schneller wieder Ruhe ins Team reinzubringen und um eben, was man dann häufig verspricht, so ja, wir hoffen, das passiert jetzt nicht nochmal, dass sich's dann wirklich nicht wiederholt. Das heißt, bei uns war es insgesamt, das war halt eine, insgesamt kann ich das gar nicht nur auf den HR-Bereich ziehen, sondern es war ein kompletter strategischer Shift, den wir in der Company vorgenommen haben. Und bis ich das Ganze dann wieder gelegt hatte, sind schon 6 bis 12 Monate ins Land gestrichen und hat viel Arbeit gebraucht, wieder das Vertrauen zu gewinnen, transparent zu sein, immer wieder zu erklären, warum treffen wir die Entscheidung. Und auch hier mein größtes Learning, traut den Teammitgliedern mehr zu. Also viel zu oft denken Führungskräfte, ich muss jetzt hier die Leute in Schutz nehmen, ich muss mir irgendeine Geschichte ausdenken. Und mein größtes Learning jetzt in den letzten Jahren, seit ich irgendwie Führungskraft bin, seit Mitte 20, war eigentlich immer, ich bin immer am besten gefahren und es war für die Kultur am besten und für die Zusammenarbeit am besten, wenn man die Fakten auf den Tisch packt und wenn man nicht irgendwie versucht, Geschichten zu erzählen. Und das mag manchmal hart sein, das mag auch mal ein unangenehmer Tag sein, aber traut den Leuten mehr zu. Jeder kann mit der Wahrheit besser umgehen, als wenn man so das Gefühl hat, oh, ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt stimmt oder ob es nicht stimmt oder ob da jetzt nochmal was kommt.
Aber sag mal, hatte das eigentlich auch zur Folge, dass von denjenigen, die dann da blieben, die Top-Leute auch gegangen sind, so nach dem Motto, also jetzt nicht die Ratten verlassen das sinkende Schiff, aber du weißt, was ich meine, ne? Dann hat man halt so ein negatives Momentum und dann kann es dir ja schnell passieren, dass dann Top-Leute sagen, ja okay, wer weiß, Attraktor auf einmal ein ganz anderer etc. Also hattest du dann nochmal so natürliche Nachabsenkung oder blieb das aus?
Nee, das blieb aus, sondern die Kultur hat sich sehr stark zum Positiven verbessert, weil eine ganz andere Dynamik im Team da ist. Und gerade wenn, was bei uns der Fall war, ne, hast du irgendwie über 100 Leute und was ich vorhin gesagt habe, du weißt nicht so richtig, wer macht eigentlich was, wer hat welche Verantwortung. Heute sind wir 25. Ich würde mal behaupten, jeder in meinem Team weiß ganz genau, was er für einen Wert bringt für das Unternehmen, was die Aufgaben sind, was die Ziele sind. Und das schafft dann auch wieder Motivation für jeden Einzelnen. Also weil die Personen sich ihrem Impact viel, viel bewusster sind und weil es natürlich auch für die Personen, die da sind, wieder eine Chance ist, einen anderen Beitrag zum Unternehmen zu leisten.
Ich kann das nur unterstützen. Wir haben bei Talk People die Phase vor einem Jahr durchgehabt und das war genau das, dass wenn man mit der Ehrlichkeit, die Amy jetzt unterstrichen hat, vorgeht, dann haben die anderen halt eher noch mehr Vertrauen und einen höheren Buy-in, weil sie halt wissen, woran sie sind. Ein kleiner Buchtipp. Ben Horowitz hat ja das wunderbare Buch geschrieben, The Hard Things About Hard Things. Und ich fand es halt so bezeichnend, dass eins seiner ersten Kapitel halt über Layoffs sind, ja, und der hat auch nochmal so ein paar Seiten einfach, was zu beachten ist. Also ich glaube, neben Amys Dokument ist das als gute Ergänzung vielleicht da. Ich fand es damals in der Situation, die mich auch sehr emotional angefasst hat, echt nochmal super, einfach diese Klarheit zu haben, ey, das ist Teil der Rolle, die ich als Gründer hier mitspielen muss, ja, das ist einfach immanent. When I signed up for this, I should have known. Und das fand ich spannend. Was ich aber auch noch spannend fand, Amy, ist, dass du A, als Führungspersönlichkeit, wenn ich das so sagen darf, schon echt top-notch bist, weil du diese Menschlichkeit mit aufs Tableau bringst. Das machen eben nicht alle, erst recht nicht in so einer Phase. Du hast es immer so ein bisschen angedeutet, aber da gibt es echt viele andere. Und du hast relativ wenig von der HR-Abteilung gesprochen. Das heißt, das waren schon zwei Beobachtungen, die ich jetzt da gemacht habe, wo wir gerne nochmal reingehen müssen oder können, wenn wir wollen, weil ich das spannend finde. Also wie kriegen wir es hin, A, noch mehr Gründerinnen und Gründer dahin zu kriegen, dass sie diese Verantwortung annehmen und dann eben nicht bullshitten, eben nicht Unehrliches zu hart, aber dass sie nicht bullshitten, sondern ihrer Verantwortung gerecht werden. Und was muss vielleicht auch HR noch mehr machen, um im Vorfeld zu sagen, ey, heiern wir zu schnell, heiern wir im richtigen Tempo und dann aber auch für dich der Sparringspartner, die Sparringspartnerin zu sein in so einer Situation. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen.
Für mich ist Hiring Chefsache und Firing ist auch Chefsache. HR ist für mich supportive, was das betrifft. Und damals habe ich ganz eng mit unserer VP People and Culture, die dann selber auch in diesem Prozess gesagt hat, Amy, das macht keinen Sinn mehr, wenn ich hier bleibe, sondern ich glaube, wir müssen mich hier auch auf die Liste schreiben, weil das das Beste wäre für die Organisation. Das war Wahnsinn. Also die Frau war unfassbar stark. Die hat mich sehr stark in dem Prozess unterstützt. Das heißt, kann HR eine Entscheidung treffen, welche MitarbeiterInnen gehen müssen oder sollen? Meines Erachtens nein, sondern das ist eher so eine Business-Komponente, wo man dann sich die Frage stellen muss. HR kann aber sehr gut in dem Prozess unterstützen. Sollte HR als Einzelfunktion die Kündigungsgespräche führen? Nein, sondern wir haben das immer so gemacht, dass ich in dem Gespräch mit dabei war, plus damals die VP People and Culture oder eben eine HR-Mitarbeiterin oder der direkte Teamlead oder Head of plus HR, also dass man das zu zweit macht. Und HR sehe ich hier als Supportive Function. Was ich beobachte, ist, dass viele Gründer, die die ganzen Themen irgendwie in HR abgeben, das halte ich für fatal, denn HR kann gar nicht diese Business Insights haben, die ein Gründer, eine Gründerin hat oder eben das Management hat. Das heißt, hier auch wieder in Verantwortung gehen, radikal aufrichtig sein. Und das sind Themen, auch wenn sie wahnsinnig unangenehm sind, die kann man einfach nicht von seinem Tisch wegschieben. So würde ich jetzt mal die Frage irgendwie beantworten. Kann HR mir frühzeitig sagen, dass wir irgendwie zu schnell hiren, zu viel hiren und Co.? Meine Beobachtung in der Vergangenheit war, könnten sie schon, vielleicht, wenn sie eine gewisse Erfahrung mitbringen. Aber wenn man jetzt auch mal auf die Realität guckt, wenn man in so einem Hiring-Modus drin ist, da hat HR auch ganz andere Themen zu tun. Das heißt, sie sind eher damit beschäftigt, so, wie kriege ich es irgendwie hin, dass ich nochmal 10 Bewerbungsgespräche am Tag führe? Haben alle ihren Arbeitsvertrag? Wie gestalte ich das Onboarding? Und die haben ganz andere Themen auf dem Tisch, was auch ihre tatsächliche Aufgabe ist, anstatt wieder diesen Überblick darüber zu haben, was das Unternehmen gerade eigentlich braucht, wer was macht, ob die Ziele klar sind und ob es transparent ist. So, das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Sondern auch hier, auch ein HR-Team muss geführt werden und kann einem nicht irgendwie alles abnehmen.
Ich glaube, auch da ist so ein bisschen die Frage, kann ja nur aus unserer Perspektive hier sprechen, HR selbst oder Talent selbst hat natürlich jetzt auch relativ wenig Stakes da drin, was das Business braucht. Und dementsprechend können wir natürlich schon sagen oder challengen, hey, der Hiring-Plan, so wie er da steht, macht vielleicht nicht den größten Sinn, aber am Ende des Tages zumindest bei einer gewissen Scale von der Organisation, na, ob wir jetzt von unserer Organisation hier sprechen oder von irgendwelchen anderen Organisationen, die eine vergleichbare Größe haben, kann man auch einfach nicht genug hinter den Vorhang blicken, weil man ja auch überhaupt gar nicht weiß, wie hoch ist zum Beispiel das Budget in unterschiedlichen Abteilungen. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob man diese Verantwortung überhaupt bei HR oder Talent, je nachdem, ob man das spezifiziert hat, sehen kann und sehen sollte.
Heute würde ich sagen, doch. Kommt aber auf die gesamte Unternehmenskultur an. Also wir leben was in unserem Unternehmen, das nennt sich Open Book Management. Absurderweise habe ich da mal meine Masterarbeit drüber geschrieben. Das bedeutet so viel, dass wir eben extrem transparent mit allen KPIs und Zahlen umgehen. Sprich, alle meine MitarbeiterInnen kennen den Kontostand von Artnight, wissen ganz genau, wo stehen wir, was sind die Ziele, was kostet das Personal. Wir teilen jetzt keine Einzelgehälter irgendwie an jeden. Das wäre so der nächste Step. Aber jeder weiß, was haben wir eigentlich für Personalkosten jeden Monat? Und wie viel machen die Personalkosten im Vergleich zu den gesamten Kosten aus? Und wie viel Sales müssen wir eigentlich generieren, um die Kosten zu decken? Wenn das im gesamten Unternehmen gelebt wird und diese Zahlen für jeden verständlich sind und man das wirklich so erklärt, als Chef, Chefin, dass das wirklich ins Mark der Leute übergeht, dann würde ich sagen, hat HR genau diese Rolle. Dafür ist es aber wieder notwendig, dass man die Vorarbeit leistet und dass man eben auch als Gründer oder als Gründerin da seinen Job ordentlich macht.
Wie hast du denn eigentlich identifiziert, welche Menschen gehen sollen und welche nicht? Weil du hast vorhin gesagt, du hast möglichst wenig Leute involviert, war so dein wichtiges Learning. Also gut vorbereiten und in der Nachbereitung dann aktiv sein. Aber ich meine, für dich ist ja wichtig, du müsstest ja eigentlich mit jedem Teamlead dann reden, okay, was sind sozusagen die stärksten Talente, die wir vielleicht halten sollten? Oder gibt es vielleicht Leute, wo es eh Sinn macht, dass die gehen? Wenn jetzt eine größere Firma wäre es zum Beispiel bei Brennpunkt ansteht oder solche Geschichten, was weiß ich. Wie bist du denn da vorgegangen?
Du, für die persönliche Amy zieht sich da gerade alles irgendwie in mir zusammen, weil ich so denke, ich will nicht über Menschen so sprechen, ne, als wären sie einfach irgendwie eine Nummer oder eine Arbeitskraft und dann sortiert man jetzt hier mal die High-Performer von den Low-Performern aus. Also da habe ich so in mir drin echt ein Thema mit. Wenn ich jetzt das objektiv beantworte und ein bisschen versachliche, dann gibt es eigentlich so einen ganz klaren Prozess. Du schaust dir erstmal an, wer ist aktuell noch in der Probezeit, welches sind die Personen, die man relativ einfach rausnehmen kann, sprich Werkstudenten, Leute in der Probezeit. Dann im nächsten Step schaut man sich an, wer sind wirklich die High-Performer? Bei wem müssten wir irgendwie viel mehr investieren, um die Person zu entwickeln oder noch dorthin zu bringen, wo man sie vielleicht haben möchte oder dass sie den entsprechenden Mehrwert fürs Unternehmen leisten. Und dann sortiert man entsprechend aus. Und dann sind es unterschiedliche Runden mit Listen, wo am Anfang nur Rollen draufstehen. Das ist auch mein großer Rat. Nicht auf persönlicher Ebene das erstmal zu diskutieren, sondern wirklich sich mal organisatorisch zu überlegen, welche Rollen brauchen wir im Unternehmen und welche Aufgaben sollen diese Rollen erfüllen, welche Verantwortung sollen diese Rollen übernehmen und erst im letzten Step dann sich zu überlegen, welche Person passt eigentlich auf welche Rolle. Und meines Erachtens werden diese Diskussionen viel zu früh über Personen geführt, anstatt über Rollen, was dann wieder backfired, weil man dann vielleicht auch eine Entscheidung trifft und sagt, hey, die Person finde ich total nett, die ist auch extrem leistungsstark, aber was ist, wenn ich für die Person eigentlich gar keine Rolle habe in der Organisationsstruktur, wie ich sie aufbauen möchte. Das heißt hier, und das haben wir genauso gemacht, immer nur über Rollen sprechen und im letzten Step werden dann der Namen dahinter geschrieben.
Und über so sozialen Klebstoff hast du nicht gesprochen? Also es gibt ja manchmal so die eine Person, die irgendwie 5 oder 10 oder 20 andere so wie so eine Art Satelliten um sich herum motiviert. Weißt du, was ich meine? Also das habe ich bei Teams unterlebt.
Ich verstehe, was du meinst, aber dann ist auch wieder die Frage, diese Personen sind sehr, sehr wertvoll für das Unternehmen. Wenn du aber keine passende Rolle hast für die Person, dann musst du auch da eine harte Entscheidung treffen, weil das kann noch die sozial motivierende der Person sein. Du schneidest sie nur ins eigene Fleisch, wenn du dann irgendeine Rolle wieder baust und drumherum schaffst. Einfach nur, dass die Person dann im Unternehmen bleiben kann.
Und als du eben so angefasst reagiert hast, findest du das eine, wie soll man sagen, amoralische Frage, Leute zu sortieren? Weil eigentlich, wenn du sagst, du trennst das und hast als sie ohne Verantwortung, ist es doch ein total logischer Schritt, oder?
Also ich habe schon ein Thema damit, mit dem Satz, so Leute zu sortieren.
Sondern, das ist doch aber de facto, oder?
Ja, kann man schon so sagen, ja. Aber deswegen ist für mich so im ersten Schritt wieder unternehmerisch drüber nachgedacht. Ich denke über eine Organisationsstruktur nach. Ich denke drüber nach, welche Rollen brauche ich? Und natürlich hängen diese Rollen mit Personen zusammen. Und dann sortierst du.
Ja, fair.
Es war bei uns zum Beispiel auch der Fall, ich wusste, ich brauche eine Rolle und ich habe keine passende Besetzung dafür. Wie gehe ich jetzt damit um? Und dann haben wir uns entschieden, diese Rolle erstmal unbesetzt zu lassen für circa 12 Monate, zu schauen, wie sich das Unternehmen entwickelt und dann diese Rolle nachzuheiern.
Also nicht der Schritt, dass man dann vielleicht hingeht und sagt, die verbliebene Mannschaft, die stelle ich auch mal um, sondern dann lieber konsequent bei dem zu bleiben, was man an Ressourcen hat.
Ja, harte Entscheidung treffen, frühzeitig.
Und wenn du jetzt mal so Revue passierst, also spannend ist ja dann auch immer, sich mal so über die größten Fehler in Sachen HR Gedanken zu machen. Ich würde sagen, hast du schon ganz viel gesagt, also eigentlich viel gibt's da wahrscheinlich gar nicht mehr. Und auch finde ich super, wie offen du das machst. Aber gibt's so andere Anker, die dir so in den ganzen Jahren seit 2016 im Kopf geblieben sind, wo du sagst, oh wow, in Sachen HR, das sind so Säulen, die ich jetzt echt mir verinnerlicht habe?
Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Heute gibt's Werbung in eigener Sache. Wir wollen dich nämlich besser kennenlernen, weil viele hören Woche für Woche unseren Podcast und dabei wissen wir gar nicht immer, wer genau diese Leute sind. Und natürlich wollen wir ja aber wissen, wer du bist, um unseren Inhalt auch an deinen Interessen ausrichten zu können. Und um das zu ändern, habe ich eine Umfrage vorbereitet. Dort kannst du uns erzählen, wer du bist und wofür du dich interessierst. Und was du davon hast, naja, ich meine, je besser wir dich kennen, desto besser können wir unseren Podcast an deine Bedürfnisse anpassen. Und dann spreche ich auch keine Werbung mehr für Penispuppen und Online-Casinos ein, wo dich womöglich ganz andere Dinge interessieren. Nein, kleiner Spaß. Und trotzdem, du tauschst 5 bis 10 Minuten deiner Zeit gegen viele Stunden noch besser bessere Unterhaltung und tiefen Wissen in der Digitalwirtschaft. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation und geh doch also daher mal auf die Seite digitalkompakt.de/Umfrage. Fülle diese nach bestem Wissen und Gewissen aus und freu dich in Zukunft auf noch besseren Content auf Digital Kompakt.
Ende der Werbung.
Verschiedene Sachen. Das eine, also noch ein weiteres großes Learning ist auch, vielleicht mache ich mir jetzt damit auch keine Freunde und ist von jeder Organisation unterschiedlich, aber ich halte so Mittelmanagement für total überbewertet. Also man unterschätzt, wie viele Menschen eigentlich eine Person führen kann. Man sagt ja immer so, 7 ist so das Maximale oder das Optimale, wie viele Personen man führen kann. Wenn ich Organisationsstrukturen sehe, und das hatten wir auch, wo dann ein Teamlead, ein Teammitglied hat und führt, oder lass es irgendwie maximal 2 sein, und man die Organisation mit so einem massiven Mittelmanagement irgendwie aufbaut, sehr, sehr schwierig. Und auch das hatten wir mal, ne? Wir hatten mal Management-Meetings irgendwie mit 12 Leuten. Das Management-Meeting war jede Woche über 1,5 Stunden, und es funktioniert unterm Strich einfach nicht, sondern auch hier klare Strukturen, traut den Leuten mehr zu. Wenn das Ganze gut organisiert ist, wenn die Ziele sehr, sehr klar sind, dann kann eine Führungskraft 7 Leute führen und gleichzeitig noch teilweise operativ einen Mehrwert leisten, je nachdem, wie die Organisation halt aufgestellt ist. Also das war nochmal so ein größtes Learning und auch echt ein großer Fail, wie stark wir dieses Mittelmanagement irgendwie aufgebauscht haben. Ist auch schwierig, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Und das Zweite ist auch, was ich jetzt zurückblickend sagen kann, und das hätte ich selber nie geglaubt, dass es irgendwie möglich ist: Wir sind heute als Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher mit 25 Personen, als wir es mit 100 Leuten waren. Und auch hier wirklich sich zu überlegen, was braucht's wirklich? Wann stellen wir wirklich jemand ein? Wenn wir eine neue Position jetzt aktuell hiren, dann wissen wir ganz genau, was die Person machen soll. Wir wissen ganz genau, wen wir suchen, mit welchem Skillset, was irgendwie ergänzend ist zum Team, und machen uns da sehr lange Gedanken drüber, anstatt zu früh die Entscheidung zu treffen, jetzt hiren wir mal jemand. Das heißt, heute ist es so, wenn ich irgendwie eine Idee habe oder merke, die Ressourcen werden irgendwie knapp, dann testen wir das in der Regel auch erstmal mit freien Mitarbeitern aus oder mit sogar, also je nachdem, was es für ein Level ist, überlegen uns, wie können wir das irgendwie ausprobieren, ob wir da tatsächlich jemand im Team brauchen, und stellen dann aber sehr gezielt ein mit einem klaren Hintergedanken.
Ich fand es ganz spannend, den Punkt zum Mittelmanagement. Würde ich tatsächlich so unterschreiben, dass es wahrscheinlich nicht Not tut, eine Person mit einem Report zu haben. Auf der anderen Seite habe ich auch beobachtet, dass das ganz stark davon abhängt, wie senior die Reports im Team sind. Also ist das jetzt ein Team, was beispielsweise in erster Linie aus Leuten besteht, die gerade von der Universität gekommen sind, oder sind das Leute, die schon, ich weiß nicht, 10 Jahre im Beruf sind? Und ein zweiter Faktor, und das ist die Komplexität der Rolle, die die ausüben. Und mich würde mal einfach deine Meinung dazu interessieren, wie du diese beiden Faktoren werten würdest, wenn es darauf ankommt, wie viele Reports halt eben ein Mittelmanager haben sollte.
Finde ich schwierig, jetzt pauschal zu beantworten, weil es immer auf die Unternehmenskultur, die Ziele und Co. eigentlich ankommt. Was meine Beobachtung oft war, ist, dass oft so Mittelmanagement-Positionen auch geschaffen werden, weil die Motivation der einzelnen Person ist, so, ich will Teamlead werden for the Teamlead sake. Also so, mein Karriereziel ist es, Teamlead zu sein. Und da reagiere ich inzwischen extrem allergisch drauf. Also was macht denn ein Teamlead? Welche Aufgaben erfüllt ein Teamlead? Welchen Mehrwert bringt ein Teamlead jetzt einem Unternehmen? Da gibt es sehr klare Mehrwerte, die ein Teamlead dem Unternehmen bringt. Es gibt sehr klare Aufgaben und Ziele. Man muss aber sehr vorsichtig sein, einfach nur sein Management irgendwie aufzublasen, weil Leute irgendwie andere Leute managen wollen, sondern auch da geht es immer wieder drum, wo möchte man das Unternehmen hinführen, was sind die Ziele, wie erfolgreich will man sein und was ist dafür dann auch notwendig und welche Aufgaben erfüllt dann auch wieder eine Person, ob es jetzt ein Lead ist oder ob es kein Lead ist. Und da höre ich immer sehr, sehr viele Gespräche auch von Leuten, deren Motivation es ist, wenn man die mal fragt, was möchtest du innerhalb des Unternehmens erreichen? Ja, ich möchte Teamlead werden oder ich will ein Head-Off werden oder ich will ein VP werden. Ja, warum? Und wenn man, umso tiefer man da irgendwie reingeht, umso mehr versteht man dann, was motiviert die Person eigentlich wirklich. Und heute würde ich sagen, also selbst bei mir im Management-Team, wir arbeiten alle auch noch sehr operativ und packen da wirklich mit an. Das ist einfach so eine Frage, ja, wie man die Leute motiviert und was die Ziele sind. Das war jetzt vielleicht ein bisschen wirr. Wisst ihr, was ich sagen wollte?
Total. Ich weiß, was du sagen möchtest. Ich finde, okay, ich wollte auch gerade fragen, wie ihr es gelöst habt, weil also viele Firmen machen das ja so, dass sie dann quasi diesen sogenannten People Managerial Track haben und den Expert Track, ja, dass man halt eben die Leute nicht nur vor die Wahl stellt, okay, du kannst jetzt, sagen wir es mal, eine Person ist Senior und damit endet der Karrierepfad und dann könnte die Person halt People Manager werden oder halt sonst Senior bleiben. Habt ihr auch sowas eingeführt dann? Oder macht ihr das einfach wirklich so, dass ihr die Leute einfach motiviert und sagt, hey, du wirst meinetwegen Teamleader, aber musst halt weiter operativ arbeiten?
Hatte ich. Ne, wir hatten so krasse Excel-Sheets, auch heute noch, mit Rollenbeschreibungen, mit, wo ganz genau drin stand, wenn du so ein Expert werden möchtest, was muss dann passieren? Dann hast du unterschiedliche Development-Grade. Dann, wenn du ein Teamlead werden willst. Also das sind Excel-Tabeten vom Feinsten, ne? Mit unfassbar viel Text drin, was dann für was irgendwie notwendig ist. Jetzt ist es heute, ehrlich gesagt, mit den 25 Personen ist viel leichter. Wir gucken uns jeden Monat an. Also was sind die Stärken von jedem Einzelnen? Es kann auch mal sein, dass eine Person ist zum Beispiel bei mir so, meine VP Ops, die ist auch unfassbar gut in Sales. Und auch die schließt manchmal Marketing-Kooperationen ab, einfach weil sie sehr, sehr gut kann. Das heißt, wir agieren viel mehr stärkenbasiert. Wer kann eigentlich was? Was ist gerade für das Unternehmen notwendig, dass wir die Ziele erreichen, die wir erreichen wollen? Und sind da einfach flexibler als Organisation und nicht mehr so starr, was diese Excel-Tapeten irgendwie betrifft. Wenn jemand sagt, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und auch hier bin ich ein Riesenfan davon, die Leute zu unterstützen. Ich habe in der Vergangenheit, also ich glaube insgesamt 10 Leute jetzt, die mir jetzt spontan einfallen, die bei Artnet in den letzten 7 Jahren tätig waren, haben selber ein Unternehmen gegründet. Wenn ich das weiß, dann kann ich dich ganz anders fördern, dann kann ich dich ganz anders supporten und dich dementsprechend, sage ich mal, ausbilden oder dir meine Learnings mitgeben, damit du bereit bist, dein eigenes Unternehmen zu gründen. Also da gibt's so eine breite Range, wie man Menschen entwickeln kann, was so gar nicht abgebildet ist in diesen Expert-Tracks oder in diesen Leadership-Tracks. Ich verstehe das, wenn es große Unternehmen machen und da macht es auch oft Sinn. Bei so kleineren Organisationen, also bis zu 100 Leuten, gibt's da wirklich deutlich andere Wege. Das heißt, bei uns ist es viel persönlicher, es ist sehr stark auf die Stärken der jeweiligen Leute irgendwie zugeschnitten und ganz ehrlich, bei mir im Team, es gibt nicht mehr solche Aussagen von wegen, ich will einfach Teamlead werden, sondern da geht es eher darum, hey, wie kann ich mit den Stärken, die ich habe und mit den Themen, die ich für mich ausbauen will, das Unternehmen irgendwie mit aufs nächste Level bringen und wie kann ich aber auch entsprechend dafür gewertschätzt und entlohnt werden.
Ja, super fair.
Sag mal, apropos Excel-Tabelle oder Tapete, mit was für Tools habt ihr denn eigentlich immer so gearbeitet?
Also wir arbeiten selbstverständlich mit Personio, bin ich auch ein großer Fan von. Wir haben Feedbacks abgebildet über Small Improvements, also gerade Pulse Surveys und diese Feedback Cycle, finde ich, ist auch ein gutes Tool. Personio macht es jetzt heute auch. Dadurch, dass wir jetzt eine kleinere Organisation sind, machen wir es auch über Personio. Wir haben uns nicht davor abgesprochen, das ist ganz Werbung aus Überzeugung. Und that's it, mehr haben wir nicht mehr. Damals hatten wir deutlich mehr. Mehr braucht es aber auch nicht.
Arbeitet ihr eigentlich mit OKRs bei euch auch mittlerweile?
Oh, habe ich jahrelang gemacht, halte ich inzwischen nichts mehr von.
Erzähl.
Also das ist auch wieder sowas, ne, wenn man so einen OKR-Prozess irgendwie gescheit macht. Und wir hatten es davor schon von irgendwie 3- oder 6-monatigen Performance-Cycles, wo die Leute dann 2 Monate nur damit beschäftigt sind, diese Performance-Cycles vor- und nachzubereiten. Ähnliches ist auch mit OKRs. Es ist unfassbar zeitaufwendig. Du kannst es bis ins kleinste Detail irgendwie runterdeklinieren. Und heute machen wir das relativ simpel. Es gibt ein Ziel, worauf wir alle hinarbeiten und alles, was nicht zu diesem Ziel führt, wird einfach nicht gemacht. Und so zielorientiert wie heute haben wir wirklich lange nicht mehr gearbeitet. Und wenn es zum Beispiel klar ist, bei uns die letzten Jahre war zum Beispiel das ganze Thema Kosten sparen, Effizienz steigern, war so das Number One Ziel. So, da haben alle Abteilungen haben darauf gearbeitet und haben sich Gedanken gemacht, wie kann ich mit meinem Department das Beste dazu beitragen. Jetzt konzentrieren wir uns gerade drauf, wirklich wieder stark zu wachsen, was für uns bedeutet, dass wir eben mehr Teilnehmer für Artnet begeistern, sprich Ticket Sales, also Ticket Sales im B2C-Bereich und auch im B2B-Bereich. Und alle Departments arbeiten auf dieses Ziel hin. Jetzt kann man schon sagen, was bedeutet das jetzt zum Beispiel für das IT-Department, für Marketing, für Operations und bricht das dann ein bisschen runter. Das machen wir auch immer wieder. Das heißt, es gibt so ein Subziel nochmal für jede Abteilung, wie die ihren Beitrag leisten kann. Aber das ist so simpel und es funktioniert so gut und viel besser als jegliche OKR-Prozesse, die wir gemacht haben.
Ich finde das so spannend und das wissen jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, aber hier ist auch diese eine Frage, worüber müsst ihr mittlerweile selbst schmunzeln? Und wenn ich die Frage mal ganz kurz hier für mich beantworten kann, fällt das total in dieses OKR-Thema. Ich kann mich daran erinnern, wir haben früher, besonders als wir kleiner waren als Organisation, haben wir unglaublich viel Zeit in diese Projekte investiert. Wir haben ja teilweise, mussten Videos gemacht werden, die dann auch noch einen kreativen Touch haben sollten. Also das war alles so, ja, 2019 rum. Da ist so viel Zeit reingeflossen, es hat so wenig gebracht. Man ist halt so ein bisschen dann gefangen im Framework, ne? Man muss, ich kann mich erinnern, ich war damals, für mich hier nicht selbst, glaube ich, OKR-Champion für unseren Bereich damals, hat nicht viel bedeutet, aber ich war mit daran beteiligt, diese OKRs zu definieren und teilweise saßen wir da wirklich und mussten uns verbiegen, um da in irgendeiner Form irgendwas Greifbares, gerade im Bereich Personal ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, mit quantitativen Daten irgendwas Greifbares zu erstellen und am Ende haben wir an Projekten gearbeitet, für die sich, ich sag's mal ganz ehrlich, ein halbes Jahr später niemand mehr interessiert hat.
Ja, und auch hier wieder, der Fisch stinkt vom Kopf. Du musst als Leader und als Gründer in der Lage sein, das Unternehmensziel so simpel wie möglich auf einen einfachen Satz herunterzubrechen. Und dein Management-Team, jetzt auf VP-Ebene, zum Beispiel für die einzelnen Departments, auch die müssen als Leader in der Lage sein, das Ziel für das Department auf einen simplen Satz runterzubrechen, sodass wirklich jedes Teammitglied, wenn man die nachts um 4 weckt und sagen kann, was ist gerade das Ziel, woran arbeiten wir gerade, muss das so richtig rausgeschossen kommen. Und dafür muss es einfach simpel und einfach sein, sodass man das auch gut für sich sortieren kann.
Also, ich weiß nicht, wie es den anderen beiden Herrschaften hier geht, aber mir war das ein großes Vergnügen, Amy. Also, ich werde das als Highlight-Folge bei mir, ich habe so eine Excel, dann kann ich mal Highlight-Folgen markieren. Das werde ich heute machen, weil ich das total begeistern fand. Also, A, dass dann diese Verbindung aus Menschlichkeit und trotzdem operativer Fachlichkeit bei dir da ist. Dieser Blick hinter die Kulissen. Also, Florian war eine gute Idee, sollten wir fortsetzen. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank an dich und an euch anderen beiden natürlich auch für diese ganzen Perspektiverweiterungen, die ich hier mitnehme. Also, ich gehe heute mit einem Lächeln raus. Ich hoffe, ihr auch.
Total.
Klar, danke euch.
Danke.
Danke für deine Klarheit, Amy. Ich glaube, das ist das, was heraussticht. So diese Klarheit, nicht nur die richtigen Koordinaten, sondern auch einfach das Business Acumen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann aber auch das Herz, um diese Entscheidungen smart umzusetzen aus einer unternehmerischen Perspektive. Fand ich echt beeindruckend. Richtig gut. Danke.
Danke euch.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal. Werbung.
Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales-Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner SalesViewer. Wer nicht weiß, was SalesViewer macht, hier eine kurze Erklärung. SalesViewer entschlüsselt Unternehmen, die deine Webseite besuchen und zeigt diese in Klarnamen an. Du siehst also ganz genau, wer eure Webseite besucht und wofür sich diese potenziellen KundInnen interessieren. Und damit hast du ja wirklich ein mächtiges Werkzeug in den Händen, weil du diese Unternehmen dann zielgenau ansprechen und einfach zu neuen KundInnen machen kannst. Dein Marketing und Vertrieb werden das für die B2B-Lead-Generierung feiern, sage ich dir. Und du bist damit auch in guter Gesellschaft, denn Marktführer wie StepStone, Jochen Schweizer, Sport5 oder Avato Systems setzen bereits auf SalesViewer und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Wie so eine Registerkasse eigentlich, wo es immer klingelt, wenn du wieder eine neue Brand identifiziert hast, die sich für dich interessiert und die du jetzt einfach pflücken kannst. Daher, wenn das für dich interessant ist, dann teste SalesViewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung. digitalkompakt.de/SalesViewer. Und wie immer verlinke ich dir es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Das war's mit dem Werbespot.